Am Hofe Napoleons des Dritten, Kaiser von Frankreich von 1852 bis 1870, wusste man seinen Reichtum zu zeigen. Während der gewöhnliche Adel in Frankreich oder das, was die Französische Revolution noch übrig gelassen hatte, mit Silberbesteck essen musste, gab es am Hofe Besteck aus purem Gold. Zu besonderen Anlässen speisten Napoleon sowie die Kaiserin und vielleicht auch ein besonderer Ehrengast, aber mit einem anderen Besteck aus einem anderen Material, noch wertvoller als Gold. Und zwar, was denken Sie? Platin? Nein, Platin war es nicht.
Jade?
Bitte?
Jade?
Jade auch nicht. Nee, es ist schon Metall. Es ist Aluminium. Aluminium war damals tatsächlich wertvoller als Gold, weil es einfach sehr, sehr schwer zu gewinnen war. Heute ist es ein Gebrauchsmetall. Es ist nichts mehr wert oder fast nichts. Wir wickeln irgendwas drin ein in Alufolie und dann schmeißen wir sie weg. Hoffentlich in gelben Sack. Ein bisschen ist es ja schon wert. Ein Beispiel dafür, dass wert oder wertvoll sehr unterschiedlich sein kann und abhängen kann von der Einschätzung einzelner Leute, von der Zeit. Was für eine Zeit wertvoll ist, ist in einer anderen Zeit wertlos. Was für mich wertvoll ist, ist für jemand anders wertlos. Wert ist so gesehen ein sehr relativer Begriff. Was aber, wenn Gott zu jemandem sagt, du bist wertvoll, dann ist es nicht mehr so relativ, dann ist es ein absoluter Wert, dann gibt es darüber eigentlich keine Diskussion mehr. Darum soll es heute gehen. Der Predigttext für heute, Lukas 15, 1 bis 7. Es nahten sich ihm aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
Ich habe am vergangenen Sonntag eine neue Predigtreihe gestartet. Mit diesem Titel, den ihr und den Sie an dieser Wand sehen, nämlich mit dem Titel Definiere LKG. Und die Motivation für diese Predigtreihe war die, dass ich im vergangenen Jahr überlegt habe, wie können wir als Person und als Gemeinde gut in dieses neue Jahr starten. Und am 6. Januar war das Thema Werft eure Sorgen auf Jesus. Also wir persönlich können gut in das neue Jahr starten, indem wir all das, was passiert in diesem Jahr, auf Jesus Christus werfen. Und ich habe gedacht, es wäre auch gut, wenn wir irgendeinen Maßstab für dieses Jahr als Gemeinde haben. Und dann habe ich mir diese Predigtreihe ausgedacht, sozusagen mit diesem Titel Definiere LKG. Und ich will mit dieser Predigtreihe nicht darauf eingehen, auf unsere besondere Form der landeskirchlichen Gemeinschaft, nämlich eine Bewegung innerhalb der Landeskirche zu sein. Und ich will auch nicht darauf eingehen, auf unsere Entstehung, die ja nun ganz eng mit der Edenstraße verbunden ist. Das könnte ich auch gar nicht. Das müsste jemand von euch machen. Und es geht mir auch nicht um eine Abgrenzung zu anderen Gemeinden, sondern es geht um die Frage, was ist die Priorität unserer Gemeinde? Oder was könnte die Priorität für 2019 sein? Und zwar anhand der Aussagen über Gemeinde im Neuen Testament. Also ich will uns sozusagen einen Spiegel vorhalten und fragen, was sollte uns als landeskirchliche Gemeinschaft nach Aussage des Neuen Testamentes unbedingt ausmachen? Oder anders ausgedrückt, Werder, was sollte uns bestimmen als Gemeinde in diesem Jahr? Darum geht es. Und diese Predigtreihe hat drei Teile. Und damit habe ich die Prioritäten gleich auf den Punkt gebracht. Und zwar Christus, Menschen, Auftrag. Und am letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass die Grundlage jeder Gemeinde im Neuen Testament Jesus Christus ist. Und deshalb auch unsere Grundlage ist. Und im Neuen Testament steht, dass er das Haupt der Gemeinde ist und wir sein Leib. Und was hinter diesem Bild steckt, ist, dass es eine ganz enge Verbindung zwischen Kopf und Körper geben soll. Eine Einheit, ja, die sich gegenseitig bedingt und sozusagen lebensfähig und funktionsfähig macht. Aber auch wenn wir das Wissen von der Theorie her vielleicht mal gelesen haben, es taucht ja mehrmals im Neuen Testament auf, dass Kopf und Körper nur als Einheit funktionieren, also dass Gemeinde und das Haupt und Kopf und Gemeinde und Christus nur zusammen funktionieren, ist ja die Frage, ob das so ist in der Praxis. Und der Apostel Paulus sagt das in dem Text, um den es am letzten Sonntag ging, mit den Worten: Gott, öffne eure Augen dafür, für diese Verbindung und für die Kraft und für die Hoffnung und für den Reichtum, der in dieser Verbindung steckt. Und Paulus sagt, ihr als Gemeinde müsst darum kämpfen und darum ringen, dass Christus euer persönliches Leben und euer Leben in der Gemeinde bestimmt. Darum ging es letzten Sonntag. Wer das jetzt verpasst hat, wir werden demnächst eine Rubrik auf unserer Homepage haben, wo ihr die Predigten auch hören könnt. Also wer letzten Sonntag nicht da gewesen ist, kann das in Zukunft auch nachhören. Heute nun geht es um den zweiten Teil meiner Predigtreihe, um die zweite Priorität von Gemeinde, und das sind Menschen. Und bevor ich auf den Text eingehe, will ich euch noch ein paar Bilder zeigen. Ich habe 2016 ein Seminar besucht mit dem Titel Scharfsinnig führen. Und es ging da um Führung, um Leitung, und eingeladen waren Jugendleiter aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Buxtehude, wo ich damals tätig war. Und zwar bei diesem Pastor und gleichzeitig Hirten. Und der Pastor hat anhand von Führungsprinzipien oder er hat anhand von den Prinzipien, wie ein Hirte Schafe führt, Führungsprinzipien für uns erklärt und präsent gemacht. Und dieses Seminar hat meine Sicht von Schafhaltung grundlegend verändert, so möchte man sagen. Weg von einer romantischen Vorstellung des Hirten, der auf dem norddeutschen Elbdeich auf seine Schafe aufpasst. Jetzt ein paar Bilder, das ist der Hof seines Vaters, den er umgebaut hat zu diesem Seminarhaus. Und da haben wir mit circa 10 Leuten dieses Seminar gehabt. Das eindrücklichste diese Begebenheit, wo er als Hirte wirklich vorangegangen ist und die Schafe sind ihm gefolgt. Ja, war nicht so wie auf den Deichen, dass die Hunde als Aufpasser die Schafe jagen, sondern hier war es wirklich so, wie es in der Bibel vorkommt. Der Hirte, der seine Schafe kennt und liebt, dem folgen die Schafe. Hier bin ich auch mal drauf. Wir waren dann eines Nachmittags dran, die Schafe oder den Hirten dabei zu unterstützen, den Schafen die Krallen zu schneiden. Das hat natürlich er gemacht, weil man da auch die Krallen verletzen kann. Aber wir mussten ihm dabei helfen. Einen Satz will ich von ihm zitieren. Er hat gesagt, wer sich Schafe halten will, muss sie lieben, sonst kannst du alles andere vergessen. Auf diesen Satz werde ich noch zurückkommen. Also was ich ein bisschen sagen wollte mit diesem Seminar, ich habe keine Ahnung von Schafen, dazu reicht ein Wochenende nicht aus, aber ich habe ein anderes Verständnis gekriegt für das Hirte sein. Kommen wir jetzt zum heutigen Text. Also Grundlage für meine Predigt ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Wir haben es gesehen in dieser Kindergeschichte und auch eben nochmal vorgelesen bekommen von Andreas Verse. Ihr müsst das jetzt nicht lesen, das gilt nur zur Orientierung, der Text, der da jetzt oben steht. Es ist ja auch bekannt, das Gleichnis. Beim Gleichnis vom verlorenen Schaf stellt sich die Frage, warum so viel Aufwand? Für ein Schaf von 99, wozu? Ist das gerechtfertigt? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten fragen das ja auch. Warum gibst du dich mit denen ab? Mit den Zöllnern und den Sündern, warum so viel Aufwand? Wir fragen ihn ja eigentlich, wie kannst du als Heiliger, als jemand, der so eng mit Gott verbunden ist, sich mit Menschen abgeben, die so schlecht sind? Und daraufhin erzählt Jesus drei Geschichten, drei Beispielgeschichten, drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Groschen und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und was Jesus mit diesen Gleichnissen sagen will, ist, ich will euch erklären, liebe Leute, liebe Pharisäer, liebe Schriftgelehrte, warum ich mich, wie ihr sagt, mit solchen Leuten abgebe. Und bei einem Gleichnis ist ja wichtig, dass man den einen Satz, der meistens zum Schluss folgt, so als Moral von der Geschichte, dass man diesen Einsatz beachtet. Und nicht nur so sehr sagt, was steht noch alles in dieser Geschichte drin, wer ist das und wie kann ich das deuten und so, sondern es gibt das Bildwort, nämlich Hirte und Schaf in diesem Fall. Und dann die Deutung, und die Deutung kommt ganz zum Schluss. Und die sagt dann, warum eigentlich. Und Jesus sagt mit diesem Gleichnis, selbst die unbeliebtesten Menschen, in diesem Fall die Zöllner und Sünder, die alle verachten, mit denen sich keiner abgeben will. Selbst diese Menschen sind von Gott geliebt. Im Text steht das ja so, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Für Gott ist das unerträglich, wenn eines seiner Geschöpfe noch nicht bei ihm zu Hause angekommen ist. Dann leidet Gott. Er leidet. Genauso wie der Hirte leidet, wenn eins seiner Schafe weg ist, wenn der Hirte die Schafe liebt. Und das tut der Mann, der Hirte aus diesem Gleichnis, denn er geht diesem einen Schaf nach. Und im Text steht sogar, er lässt es zurück in der Wüste. Und der Bibelstunde habe ich am Donnerstag erklärt, ja, da war ja ein Kollege da oder da war eine Stallung. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Und ich glaube, es stimmt nicht. Da war nichts, sondern das Gleichnis will sagen, Leute, dieses eine Schaf ist so viel wert, dass er eben die anderen zurücklässt. Und Gleichnisse sollten die damaligen Leute ja überraschen. Und das war eine Überraschung. Was, der Hirte lässt alle Schafe alleine für das eine Schaf? Ja, er lässt es zurück, weil er es liebt. Gott hat nur einen Wunsch, nämlich, dass dieser Mensch zu ihm zurückkommt und ihn findet und heil wird. Und dann, so das sagen eigentlich alle drei Gleichnisse, wenn jemand zurückfindet, dann ist Freude im Himmel über einen, der umkehrt. Dieser eine Mensch ist es wert, dieser eine Sünder. Das Gleichnis sagt, wenn wir das jetzt auf heute beziehen, du bist wichtig bei Gott. Jeder Mensch. Du. Egal wie du lebst und wer du bist in Gottes Augen auch etwas wert, wenn du ständig versagst, wenn nichts in deinem Leben gelingt und auch wenn du Gott in deinem Alltag gar nicht auf dem Schirm hast. Auch wenn du noch nicht bei ihm zu Hause angekommen bist, du bist von ihm geliebt, du bist bei Gott wichtig. Und das, was hier in dem Gleichnis gesagt wird, das hat Jesus gelebt. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es gelebt. Das ist zum Beispiel der Zolleinnehmer Zachäus, der sich, das werdet ihr wissen, der sich bereichert hat an seinen eigenen Landsleuten, der verhasst war im Dorf, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Und die Leute im Dorf haben gesagt zu ihren Kindern, spielt nicht mit den Kindern von Zachäus. Bei diesem Schwein, so könnte man sagen, oder so würde man heute sagen, lädt Jesus sich ein und ist mit ihm. Und er zeigt ihm dadurch, du bist etwas wert, Zachäus. Wahrscheinlich war Zachäus der Erste seit Jahrzehnten, bei dem Zachäus gespürt hat, ich bin wer. Oder da ist der alte, kranke Mann am Teich Bethesda, der sich selber nicht mehr helfen konnte und der auch von allen anderen abgeschoben war. Und in der Masse sieht Jesus diesen einsamen, alten und kranken Mann und geht zu ihm hin und redet mit ihm. Und Jesus zeigt ihm dadurch, du bist etwas wert. Oder da ist die kranke Frau, die die Frechheit besitzt, Jesus mitten in einer großen Menschenmenge zu berühren, obwohl sie krank ist. Und ihn kultisch unrein gemacht hätte durch diese Berührung. Und die dann geheilt wird. Und wie nennt Jesus diese Frau? Meine Tochter. Und was sagt er damit? Du bist etwas wert. Du gehörst zu mir. Oder Jesus kommt mit einem reichen jungen Mann ins Gespräch, der ihm ernsthaft nachfolgen will. Aber am Ende schafft er es nicht, weil er so reich war. Und er sein Reichtum nicht loslassen will. Und der junge Mann geht traurig weg. Und was ist die Reaktion von Jesus? Er weint um diesen jungen, reichen jungen Mann. Und durch diese Tränen zeigt er, du bist etwas wert. Und es zerreißt mir mein Herz, dass du mir nicht nachfolgen kannst. Oder was hat Jesus für Zeit investiert in seine Jünger, in die Menschen, denen er begegnet ist. Den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Den Pharisäern und Schriftgelehrten erzählt er hier drei Gleichnisse. Er geht auf sie ein. Und das zeigt doch auch, dass sie etwas wert sind. Mit dem Pharisäer Nikodemus hat er sich eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Wenn ich mein Leben angucke, ich wohnte damals in so einer Siedlung, 1969 gebaut, Hochhäuser, viele andere Wohnblocks in Hamburg, Bergedorf im Osten von Hamburg. Und da lebte ein Typ in dieser Straße, Rüdiger. So ein Schrank, hat früher Bodybuilding gemacht. Und mit dem hatte ich ab und zu etwas zu tun. Wir sind, als ich in der 7. Klasse war, vom Lateinkurs mal nach Zanten und Trier gefahren, nach Salenburg oder so, wo es so römische Städten gab. Und weil ich damals sehr schmächtig und klein war, weiß nicht, in der 7. Klasse, wie alt ist man da, 14, 13, 14. Und er in der gleichen Straße wohnte, hat er mir am Ende von dieser Lateintour den Koffer zurückgetragen. Und wenn ich den in meiner Straße traf, dann hat er mich manchmal angesprochen und gesagt, Rainer, du brauchst Jesus. Und ich habe mir gedacht, der spinnt. Und Jahre später, da war ich dann schon in der Oberstufe, kurz vorm Abitur, hatte mich damals in ein Mädel verknallt. Und die hat mich dann in den Jugendkreis mitgenommen und wen traf ich da, Rüdiger? Was hat sich Gott für Mühe gegeben, mir nachzugehen? Was hat er für Zeit investiert und Geduld gehabt? Wenn das ganze Neue Testament und eigentlich die ganze Bibel sagt, jeder Mensch ist unendlich wertvoll, dann muss das doch die Priorität unserer Gemeinde sein. Dass Menschen, die hier sind und Menschen, die kommen, reinkommen, rausgehen, spüren, ich bin etwas wert in Gottes Augen. Ich bin geliebt. Auch wenn ich 100 Mal in meinem Leben gescheitert bin, auch wenn ich mich selbst so unliebenswert fühle und auch wenn ich eigentlich fast keinen Glauben habe und immer wieder falle in meiner Beziehung zu Jesus. Wenn ich 1000 Zweifel habe oder weit weg bin wie das Schaf von dem Hirten im Gleichnis. Ich bin geliebt als Mensch. Das muss doch unsere Gemeindearbeit bestimmen. Dass Menschen diese Liebe Gottes spüren, an dem, wie wir ihm begegnen. Diese bedingungslose Liebe Gottes für die Menschen, die muss uns doch bestimmen als landeskirchliche Gemeinde. Und spürbar sein in unseren Gruppen, in unseren Gottesdiensten, in unserem Miteinander. Bei all dem, was wir tun und bei all dem, wen wir begegnen. Die Leute müssen doch spüren, ich bin etwas wert. Um es aber ganz praktisch zu machen, schaut euch einmal um in diesem Gottesdienst. Jeder, der hier sitzt, ist unendlich wertvoll in Gottes Augen. Die Frage ist, spüren wir das? Du selbst und die anderen. Durch die Art und Weise, wie wir einander begegnen, in diesem Gottesdienst, vorher und auch wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Wie sieht das aus in deinem Hauskreis, in der Bibelstunde, in den Kreisen, wo du dich bewegst? Weißt du, wie es den Leuten dort geht? Interessiert dich das überhaupt? Ist es dir ein Bedürfnis, für sie da zu sein? Spüren die anderen, dass sie etwas wert sind? Und spürst du das? Vermisst dich jemand, wenn du mal nicht gekommen bist? Oder mit welchen Menschen hast du dich in diesem Jahr, in diesem einen Monat schon einmal ausgetauscht und echte Fragen gestellt, wie es dem anderen geht? Wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet, mit dem Wunsch, dass Gott ihn beschützt und trägt, ihn heil macht, ihm hilft, gut durchs Leben zu gehen und er dadurch gespürt hat, ich bin etwas wert? Meine Frage am Anfang lautete, was ist die Priorität von Gemeinde im Neuen Testament? Und was sollte dann auch unsere Priorität als landeskirchliche Gemeinschaft sein? Wer oder was sollte uns bestimmen in der Gemeinde in diesem Jahr 2019? Und die Antwort ist, dass Menschen spüren, ich bin geliebt und gewollt von Gott und auch von mir. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du die Menschen unendlich geliebt hast. Und du hast nicht nur tolle Gleichnisse erzählt, sondern du hast das wirklich gelebt und getan, was du gesagt hast. Du hast die Menschen wirklich geliebt. Und wir danken dir, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Du bist ein Gott, der unser Herz kennt, der unsere Seele sieht und uns unendlich liebt. Wir wollen das spüren in unserem Herzen. Wir brauchen deine Gegenwart und deine Nähe. Zeig sie uns. Zeig sie uns auch durch andere Menschen, die uns begegnen, die dich kennen und von denen wir spüren, dass auch wir geliebt sind. Und hilf uns auch, dass wir das anderen Menschen zeigen können, hier in der Gemeinde und auch sonst, wenn wir ihm begegnen. Wir brauchen da deine Hilfe. Segne dieses Jahr für uns als Gemeinde, dass das für uns eine Priorität wird, Menschen deine Liebe zu zeigen.